Radikal einmischen, der Podcast von CEOPS.
Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zur 5. Folge unseres Podcasts Radikal einmischen mit mir, Henriette. Schnappt euch einen Tee, ein Käffchen oder ein anderes Getränk eurer Wahl und spannt mal wieder eure Lauscher, denn heute reden wir über Radikalisierungsfaktoren und warum diese in der Extremismuspräventionsarbeit verwendet werden und ja, was an dieser Praxis vielleicht problematisch ist. Dazu habe ich wieder einen Gast dabei, und zwar K. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Erst einmal müssen wir bestimmt für manche ZuhörerInnen klären, was sind Radikalisierungsfaktoren? Magst du uns da erhellen, Karl?
Ja, sehr gerne. Also unter Radikalisierungsfaktoren verstehen wir individuelle, soziale oder politische Faktoren bzw. Lebensbedingungen, die zu einer Radikalisierung von einer Einzelperson beitragen können. Dabei liegt die Betonung auf können, weil es gibt nicht den einen Radikalisierungsfaktor, den man erkennen kann, ah, okay, dieser Radikalisierungsfaktor trifft zu, diese Person wird sich radikalisieren und sich dem Extremismus zuwenden.
Aber welche Faktoren könnten denn dann zu einer Radikalisierung führen?
Also Radikalisierungsprozesse sind extremst komplex. Und es hat daher wenig Sinn, nach dem einzigen oder nach dem Faktor zu suchen oder nach einer Formel zu suchen, die diesen Radikalisierungsprozess auslöst. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass Radikalisierung sich nicht erklären lässt oder auch keinen Mustern folgt. Es gibt drei Kategorien, in denen man sich diese unterschiedlichen Radikalisierungsfaktoren einteilt. Das sind einmal sozialräumliche Radikalisierungsfaktoren, dann sind das soziale Radikalisierungsfaktoren und die individuell biografischen Faktoren.
Magst du die vielleicht kurz darstellen für uns?
Also sozialräumliche Faktoren, darunter verstehen wir halt Radikalisierungsprozesse, die in einem abgrenzbaren Lebensraumumfeld stattfinden und durch dieses Umfeld verursacht wurden. Und dieses Umfeld, das können halt Stadtviertel sein, das kann eine Schule sein, das kann der Freundeskreis sein oder ganz weit gedacht, das kann auch das Internet sein, das kann dann irgendwelche Chatgruppen oder irgendwas sein in der Richtung. Und halt in diesem Umfeld existierten keine bis wenige soziale oder politische Teilhabemöglichkeiten. Es herrscht dort eine Stimmung der Resignation und es gibt zu wenig bis gar keine Leute, die sich aktiv und vor allem überzeugend für Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Und darüber hinaus sind dann in diesem Umfeld häufig menschenverachtende, demokratiefeindliche oder extrem religiöse Ansichten zu finden. Und dann existieren dort halt überdies auch noch Strukturen, die Menschen in die Radikalität treiben können. Das sind dann die bestimmten Gruppen, denen man dann irgendwie angehört, die dann einen in den Extremismus treiben. Dann haben wir die sozialen Faktoren. Unter sozialen Faktoren verstehen wir die wahrgenommene oder aber auch die reale Benachteiligung von Personen. Die Personen haben halt die Erfahrung gemacht oder haben die subjektive Wahrnehmung, dass sie sozial disintegriert in der Gesellschaft sind. Das bedeutet also eine gefühlte oder beziehungsweise real existierende Benachteiligung im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Man sieht zum Beispiel Racial Profiling. Dann gibt es Perspektivlosigkeit, mangelnde soziale Sicherheit oder aber auch Enttäuschungen bei der Erfüllung sozialer und wirtschaftlicher Vorstellungen. Zum Beispiel bei Jobinterviews oder bei Wohnungsbesichtigungen, die auch in die Kategorie gefühlte Benachteiligung im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen fallen. Unter sozialen Faktoren fällt dann aber auch die gesellschaftliche Tendenz, antidemokratische Äußerungen und Handlungen, die in der Öffentlichkeit, in den Medien, in den Parlamenten oder halt auch auf Social-Media-Plattformen stattfinden, diese zu normalisieren. Und man kann das ja auch beobachten in den Medien zum Beispiel oder Aussagen von Politikerinnen. Oft genug werden diese Aussagen nicht widersprochen und beziehungsweise nicht genügend widersprochen oder im schlimmsten Fall diese Aussagen werden noch geteilt. Die dritte Kategorie, das sind die individuell biografischen Faktoren. Darunter versteht man, dass Personen mehrere belastende Erfahrungen in der Vergangenheit erlebt haben. Das sind Diskriminierungserfahrungen, das ist das Aufwachsen oder beziehungsweise Leben in einer prekären Lebenslage. Das ist Abwesenheit und Verlust eines Elternteils oder halt auch die problematische Erziehungsweise von Eltern oder Großeltern oder welche Person auch einen erziehen. Und darunter fallen dann auch missachtende Erziehung, also dass man dem Kind keine Beachtung schenkt oder halt autoritäre Erziehung. auch unter diesen Faktor fallen dann halt Gewalterfahrungen, auch zum Beispiel sexualisierte Gewalt, Trennungen, das Gefühl von Überforderung und auch Süchte. Und generell können diese Faktoren zu einer Radikalisierung beitragen. Und meistens, eigentlich immer, ist es ein Konglomerat dieser Faktoren, die halt eben zu jener Radikalisierung führen und halt von sehr großer Relevanz in diesem Radikalisierungsprozess sind. Denn diese Faktoren wirken in der Regel zusammen und sind auch nicht voneinander abgrenzbar. Und teilweise bedingen die sich gegenseitig auch oder verstärken sich halt auch. Aber was ich halt immer wieder betone, und das werde ich wahrscheinlich in diesem Podcast häufiger machen, ist halt, selbst wenn alle diese Faktoren zutreffen, heißt das nicht automatisch, dass die Person sich radikalisiert.
Das war ja erstmal ziemlich aufschlussreich. Und wie du schon sagtest, das kann, aber muss nicht zu einer Radikalisierung führen. Gibt es denn noch andere Gründe neben diesen erwähnten Faktoren, die bei so einem Prozess ja mitwirken können, beziehungsweise da beitragen?
Ja, absolut. Also neben den Faktoren gibt es politisch-ideologische Motive, die einen in den Extremismus treiben können. Also die Suche nach starken Führungspersönlichkeiten, die Suche nach eindeutigen, nicht komplexen Wahrheiten. Denn es ist das Streben nach bestimmten Normen und Wertepräferenzen wie Ordnung, Ehre, Stärke, Macht, die Aufwertung der eigenen Gruppe, sei es im national-völkischen Sinne oder im religiösen Sinne, häufig auch kombiniert mit der Abwertung von anderen Personengruppen, also eine sogenannte Ideologie der Ungleichwertigkeit. Oder halt auch die Suche nach politischer Sinnstiftung, ist das zum Beispiel ein politisch-ideologisches Motiv. Also Menschen wollen an einem höheren Ziel teilhaben. Und hier auch wieder, sei es im national-völkischen Sinne oder im religiösen Sinne.
Aber gibt es dann auch Motive, die nicht aus dieser politisch-ideologischen Richtung kommen?
Ja, absolut. Es gibt ja Sachen, die, glaube ich, bei jedem zu erkennen sind. Also jeder Mensch möchte zu einer Gruppe zugehören, also dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl zum Beispiel, ein nicht ideologisches Motiv, halt Selbstwirksamkeit, das Gefühl von Macht, Sinn und Sinnerleben des eigenen Lebens, Person anerkannt werden oder auch das Ausleben persönlich attraktiver und vor allem bekannter Geschlechterrollen, also sogenannte Doing Gender.
Also jetzt wissen wir also ganz salopp gesagt, was so alles schieflaufen kann in einem Leben, dass man sich auf dem Weg zur Radikalisierung befindet. Gibt es denn dann überhaupt Hoffnung, Faktoren, die da entgegenwirken können?
Also es gibt Faktoren, die als immunisierend gelten, sowas wie eine stabile familiäre Bindung, Wohlstand, persönlichkeitsstärkende Bildung. Aber selbst wenn diese Faktoren alle zutreffen, heißt das nicht, dass eine Person sich nicht radikalisiert. Zum Beispiel die Attentäter vom 11. September kamen zum Beispiel aus wohlhabenden Familien.
Dann ist also Radikalisierung doch kein Randphänomen, wie wir bereits auch in der letzten Folge feststellen mussten, sondern sie kann eben in allen gesellschaftlichen Schichten vorkommen. Wenn das also gar nicht so richtig eingegrenzt werden kann, frage ich mich, was für eine Rolle nehmen Radikalisierungsfaktoren dann in der Radikalisierungsprävention ein?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im wissenschaftlichen und vor allem im sicherheitspolitischen Diskurs fungieren sie als Prognosewerkzeuge, um Bereiche zu erkennen, in denen präventiv eingegriffen werden muss oder werden sollte. Und wo es sich halt denn lohnt, Präventionsprogramme ins Leben zu rufen. Und von den Sicherheitsbehörden werden diese Faktoren dann außerdem noch benutzt, um potenzielle Gefährder aus ihrer Sicht zu identifizieren. Aber beides wird von vielen Menschen zunehmend kritisch betrachtet.
Inwiefern wird Kritik an den Faktoren geübt?
Na, ich hatte ja schon so Radikalisierungsfaktoren oder Motive, die Suche nach Identität, die Suche nach Gruppenzugehörigkeit, Ausgrenzungserfahrung oder generell Adoleszenz, also ganz, ganz viele Sachen, also die Sachen, die ich ja gerade genannt habe, sind ja alles Sachen, die auch in der Adoleszenz halt stattfinden und das sind halt komplett gewöhnliche Merkmale von vielen Menschen. oder eigentlich von allen Menschen, und die meisten Menschen sind halt Menschen, die sich nicht radikalisiert haben. Es sind eigentlich wenig aussagekräftige Prognosewerkzeuge und sind daher eigentlich für die Präventionsarbeit nicht so wirklich zu gebrauchen. Und vor allem mit dieser Erkenntnis, dass diese Faktoren eigentlich ziemlich nichtssagend sind, fällt auch teilweise auch wirklich die Rechtsbildung für Präventionsarbeit weg.
Ja, genau. Das kann ja auch dazu führen, dass besonders marginalisierte Gruppen erst recht unter Verdacht gestellt werden, oder?
Genau, also diese Faktoren sind gerade deshalb problematisch, weil sie, wenn ein Mensch sie halt aufweist, diese Merkmale, man erstmal nicht auf eine Radikalisierungsgefahr schließen würde, sondern man sieht einfach einen Menschen, der gerade irgendwie den Bedarf von Hilfe braucht. Also sei es irgendwie pädagogische Arbeit oder eine individuelle Lebensberatung, aber irgendwas in diese Richtung bräuchte diese Person. Aber sobald die Faktoren halt noch, die Faktoren Migrationshintergrund oder Nähe zum Islam dazukommen, steht auf einmal für die Sicherheitsbehörden eine Radikalisierungsgefahr im Raum. Und damit auch ein Verdacht, eine Beobachtung und eine Versicherheitlichung der Person. Also wenn halt so bestimmte Merkmale oder Zugehörigkeiten als Anzeichen für Radikalisierungsgefahr betrachtet werden, können halt unschuldige Menschen halt fälschlicherweise verdächtig und diskriminiert werden. Und dies kann halt zu sozialer Ausgrenzung und weiterer Polarisierung führen. Also wir müssen uns bewusst machen, was halt darüber entscheidet, ob man Extremisten wird, hat häufig mit Norm, Kontext und Gelegenheit zu tun und manchmal auch einfach damit, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Also generell ist dieses Ereignis der extremistischen Radikalisierung sehr selten und ungewöhnlich. Aber die sozialen Prozesse, die dies produziert haben, die sind es nicht. Die sind sehr gewöhnlich. Und deswegen sind diese Präventionslogik für eine pädagogische Arbeit sehr hochproblematisch, da sie Menschen stigmatisieren, problematisiert und sie zu einem bearbeiteten Objekt machen. Und das ist eigentlich mit pädagogischer Arbeit nicht vereinbar.
Ich stimme dir absolut zu. Ja, vor allem Menschen, die aus der Praxis kommen, sehen diese Idee von fest definierten Radikalisierungsfaktoren sehr häufig als Problem. So aus dem Bauch heraus kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, denn junge Menschen sind ja nicht dumm. Die bekommen genau mit, wie über sie geredet wird, zum Beispiel in den Medien.
Ja, absolut. Und es geht ja noch weiter, wenn halt so gesellschaftliche Baustellen wie Rassismus oder antimuslimischer Rassismus, die werden halt in der Prävention hauptsächlich als Radikalisierungsfaktor gesehen. Und das ist halt sehr problematisch, weil sozusagen das Problem, das Handlungsbedarf weg von diesem Problem, also von diesem eigentlichen Problem des Rassismus in unserer Gesellschaft hin zu diesen betroffenen Personen verschiebt. Diejenigen, die sozusagen bearbeitet werden müssen, wo man präventiv eingreifen kann. Und diese Betonung von Radikalisierungsfaktoren lenkt halt oft von strukturellen Ursachen für die Radikalisierung halt ab. Dadurch, durch diese ausschließliche Konzentration auf diese individuellen Faktoren, werden halt strukturelle Probleme und Ungerechtigkeiten vernachlässigt und nicht in Angriff genommen, diese zu beseitigen. Darüber hinaus wird generell dadurch auch der komplexe Prozess der Radikalisierung vereinfacht. Radikalisierung ist so ein unglaublich komplexes Phänomen, das von einer Vielzahl individueller und kontextueller Faktoren beeinflusst wird. Und die Annahme, dass bestimmte Faktoren automatisch zu einer Radikalisierung führen, ignoriert diese Komplexität und führt halt zu einer vollkommen eindimensionalen Sichtweise. Und wie halt schon bereits mehrfach heute gesagt, gibt es halt Menschen, auf die wirklich diese ganzen Radikalisierungsfaktoren zutreffen, aber sie dennoch keine extremistischen Ansichten entwickelt haben. Individuelle Interpretation von Erfahrungen und von Bedingungen und die Resilienz gegenüber diesen Faktoren, Erfahrungen und Bedingungen spielen eine ungemein wichtige Rolle bei der Radikalisierung.
Warum werden diese Faktoren denn dann überhaupt weiterhin verwendet, obwohl es offensichtlich so viel Kritik daran gibt?
Das ist wieder eine sehr gute Frage. Ich glaube, zum einen, um generell überhaupt was in der Hand zu haben, um Radikalisierungsprozesse zu erkennen und auch vor allem diese zu verstehen und daraufhin, wenn man sie verstanden und erkannt hat, denn präventiv gegen diese entgegenzuwirken. Radikalisierungsfaktoren werden ja anhand von Biografien von radikalisierten Menschen identifiziert. Das Problem hierbei ist zum einen, dass man nicht genau weiß, welche Radikalisierungsfaktor sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht hat, sozusagen diesen Radikalisierungsprozess eingeleitet und den Weg zum Extremismus geebnet hat. Das erkennt man nicht. Man kann halt rückwirkend erkennen, welche Faktoren hierfür in Frage kämen. Und man kann halt auch sehen, welche Faktoren tauchen denn bei mehreren Personen in der Biografie denn auf. Aber man weiß nie, welcher Faktor es war, der diesen Funken ausgelöst hat. Und wir wissen ja auch, so ein Radikalisierungsprozess ist sehr, sehr individuell, sehr komplex, ist halt von sehr, sehr vielen individuellen und kontextuellen Faktoren beeinflusst. Und es ist auch bei jedem Menschen verschieden, welcher Faktor überhaupt der Auslöser war denn zur Radikalisierung. Und zum anderen Seite, diese Betrachtungsweise zu sagen, dass man nur die Biografien von radikalisierten Menschen anschaut, schwierig, weil wenn wir uns die Biografien von Menschen anschauen, die sich nicht radikalisiert haben, die sich nicht dem Extremismus zugewendet haben, dann würde man nämlich sehen, dass zwischen diesen beiden Gruppen, also zwischen Menschen, die sich dem Extremismus zugewandt haben und sich radikalisiert haben und Menschen, die sich nicht radikalisiert haben, ziemlich viele Überschneidungen gibt in den Biografien.
Das heißt also, dass all diese Faktoren, die du jetzt benannt hast, gar nicht mal so ungewöhnlich sind, aber das Resultat bei bestimmten Personen schon ziemlich krass ausfällt.
Genau, also mit Ausnahme des Faktors Gewalt sind das alles Eigenschaften, Bedürfnisse oder halt auch Prozesse, die absolut gewöhnlich sind, die zum einen legal sind und in den meisten Fällen sogar mehr als legitim sind. Also Unmut und Frustration gibt es in jeder Gesellschaft auf dieser Welt und auch die Bedürfnisse nach Identität, Gemeinschaft und auch Bedeutung des Lebens sind sowas von universell, die hat jeder Mensch, also die sind eigentlich kaum der Erwähnung wert. Und halt aus, sich für politische Ideen zu begeistern, sich Leuten zu folgen, die halt charismatische Anführerinnen sind. Das sind kein Indikator für politische Gewalt oder auch das Mitglied einer Clique zu sein. Das sind alles keine Dinge, wo man sagen kann, ja, das ist absolut ungewöhnlich. Aber was solche Verhaltensweisen und auch diejenigen, die sozusagen diese dann halt praktizieren, also problematisch macht, ist halt also nicht ihre Existenz, sondern ihre Zielrichtung, das Ergebnis, der Endpunkt. Aber dies ist halt in vielen Fällen, beziehungsweise eigentlich in fast allen Fällen, erst sehr spät oder sogar gar erst im Rückblick erkennbar.
Was bedeutet das denn dann für die Prävention oder auch für die pädagogische Praxis?
Generell sind Radikalisierungsfaktoren zum einen erstmal ein Instrument, um Prävention zu rechtfertigen. Denn keine Politikerin möchte sich Anschluss eines politischen oder religiösen Anschlags vorwerfen lassen, man hätte nichts dagegen getan, hätte keine Präventionsprojekt ins Leben gerufen hätten, das zu verhindern. Und zum anderen braucht man einfach auch Indikatoren, nach denen man sich halt auch richten kann, also um zu erkennen, wo man präventiv halt auch eingreifen kann. Und wie gesagt, aus welchen Elementen sich so ein individueller Radikalisierungsverlauf zusammensetzt und auch in welcher Reihenfolge und in welcher Kombination sie in Erscheinung treten, lässt sich halt unmöglich generalisieren oder noch weniger vorhersagen. Aber sie sind nützlich als analytische Werkzeuge. Also mit ihrer Hilfe kann man die Wege zu einer Gewalt beschreiben, man kann Radikalisierungsprozesse vergleichen, man kann sie schematisieren und in dieser Hinsicht sind sie schon hilfreich. Also kurzum, sie sind kein Prognoseinstrument, wie sie häufig verwendet werden, sondern eher der Inhalt eines Analysebaukastens, wenn man das so salopp sagen möchte.
Ein Baukasten ist ja schön und gut, nur frage ich mich dann, gibt es nicht auch insgesamt dann Kritik an Maßnahmen zur Bekämpfung von Radikalisierung selbst? Wenn du bereits gesagt hast, eigentlich eignet sich das besser als Prognoseinstrument?
Ja, die gibt es durchaus und die ist teilweise auch ziemlich laut. Also was man sich bewusst werden muss, ist, dass Prävention nichts schaffen möchte. Sie will was verhindern. Und durch Radikalisierungspräventionsprojekte kann halt von Leuten, die sozusagen diese Zielgruppe von diesen Projekten sind, halt das Verhältnis zum demokratischen Staat halt nachhaltig verändert werden. Und das halt nicht automatisch und zum Besseren. Also es können Personen dadurch noch weiter radikalisiert werden, beziehungsweise teilweise Leute auch erst durch diese Maßnahmen radikalisiert werden. Generell begibt sich Radikalisierungsprävention halt auf so einer gewissen Gratwanderung von Freiheit und Sicherheit. Auf der einen Seite hat es sozusagen diesen Druck, diesen Handlungsdruck, unmittelbare Schäden von der Demokratie und den Bürgerinnen abzuwenden. Andererseits steht halt dann die Gefahr, und da sind wir dann bei der Kategorie Freiheit, die Gefahr einer Überreaktion, dass die halt demokratischen Prinzipien ausgehebelt werden dadurch. Durch diesen Handlungsdruck halt Schaden abzuwenden. Also man spricht ja von einer wehrhaften Demokratie in diesem Kontext. Und da muss man halt aber auch gleichzeitig aufpassen. Gerade wenn es halt um Aspekte von Demokratieförderung geht oder von Prävention von Extremismus, stellt sich nämlich die Frage, inwiefern der Staat hier, also paradox ein Versuch, die Demokratie zu fördern und zu stärken, halt Stück für Stück zivilgesellschaftliches Engagement durch staatliche Lenkung und Setzung immer mehr ersetzt.
Nun ist es ja aber trotzdem Fakt, dass Menschen sich radikalisieren. Wie können wir mit dieser Tatsache deiner Meinung nach umgehen?
Ja, also wie du gesagt hast, Menschen radikalisieren sich. Ich glaube, das lässt sich auch nicht verhindern. Aber was wichtig ist, ist halt sozusagen eine ganzheitliche Herangehensweise. Also, dass man sich nicht nur auf die Symptome konzentriert, sondern die zugrunde liegenden Ursachen einer Radikalisierung angeht. Und das beinhaltet mehrere Maßnahmen. Also die Förderung von Bildungsprogrammen, von sozialer Integration, das Herstellen von Chancengleichheit und gleichzeitig den Abbau von Diskriminierungen. Und das kann halt auch durch Bildungsprogramme entstehen, das kann halt durch den Dialog zwischen den verschiedenen Gruppen gefördert werden. Also es ist halt wichtig, extremistische Ideologien halt frühzeitig zu erkennen und aufklärende Maßnahmen zu ergreifen. Und dies geschieht halt durch die eben genannten Maßnahmen von Bildung, sozialer Integration etc.
Na, da ist uns ja gerade mal noch am Ende so ein positiver Ausblick gelungen. Als Fazit bleibt für mich also, es braucht die individuelle Anstrengung, vor allem aber auch strukturelle und institutionelle Maßnahmen, die wir weiterhin stärken müssen. Denn das, was du gerade genannt hast, Chancengleichheit herstellen oder soziale Integration, das ist ja alles kein Zauberwerk. Und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, Lust habt, euch noch weiterhin ja mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und es noch nicht getan habt, schaut einfach bei unserem Lehrgang vorbei. Alle Infos dazu findet ihr wie üblich in den Shownotes. Oder hört doch einfach nochmal in Folge 4 unseres Podcasts rein. Oder wartet gespannt auf Folge 6. Auch die wird sich nochmal mit diesem ganzen Thema ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Ja, und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst, Karl. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu reden. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch tschüss von mir und danke für die Einladung nochmal und es war ein schönes Interview.
Ciao, ciao.